Werbung.
Ich wünschte, alle würden mal mehr feiern, flirten, ficken.
Die Welt wäre ein besserer Ort, glaub mir.
Also das könnte auch unser Lebensmotto sein.
Oder unsere verfilmte Biografie.
Aber es ist uns jemand zuvor gekommen.
Benjamin Gutsche, schwuler Drehbuchautor und Regisseur, hat sich mit der ARD De Ghetto und der UFA Fiction zusammengetan und eine Serie über schwules Leben in der Großstadt gemacht.
Dem da, sieht man es auch nicht an.
Aber auch nur, weil ich gerade keinen Schwanz im Mund habe.
Die Serie hat alles, was so eine schwule Serie braucht.
Sex.
Gefühl.
Sex.
Klischees.
Sex.
Und Tiefgang.
Sex.
Also quasi wie unser Podcast.
Glaubt ihr nicht?
Dann schaut mal rein in All You Need.
Seit Freitag in der ARD Mediathek.
Werbung Ende.
Wann wart ihr das letzte Mal in der ARD Mediathek?
In der ARD-Mediathek, gar nicht so lange her, weil ich habe letztens, und jetzt hoffentlich trete ich nicht ins Fettnäpfchen, weil ich glaube, es war da, aber eine Doku über die Station 47 von der Charité geguckt.
Wow.
Und die ist richtig gut. Ja, doch, weil ich habe mir da geht es halt um Corona-Patienten und die habe ich mir reingezogen und kann die auch nur wärmstens empfehlen, weil das ist auf jeden Fall eine gute Doku.
Ich weiß, dass, als da die SchauspielerInnen sich zu Alles dicht machen geäußert haben, haben ein paar spitzfindige Menschen direkt ein paar Websites sich geklaut, quasi gehostet, und wenn man allesdichtmachen.com oder sowas eingibt, dann kommt man automatisch auf den Beitrag der Charité, also guter Beitrag in der ARD-Mediathek. Wann warst du das letzte Mal in der ARD-Mediathek?
Ich bin jeden Tag drauf.
Er war noch nie
täglich
da.
Bin ich drauf.
Doch
heute. Heute war ich drauf. War ich wirklich? Gerade eben.
Ja, hier.
Ja, wann denn sonst?
Aber sonst warst du doch in deinem ganzen Leben noch nicht da.
Doch, ich glaube, ich war schon mal da, um irgendwie einen Beitrag auch zu suchen von einer Wiederholung, wo ein Bekannter von mir dabei gewesen ist. Aber frag mich nicht mehr, was es war. Aber ich glaube, ich war schon mal drauf. Also ich weiß zumindest, dass es die gibt. So.
Ich glaube, ich habe als letztes Eurovision Song Contest, habe ich mir da irgendwas angeguckt. Das ist, glaube ich, meine letzte Berührung.
Bei dir hätte ich jetzt schon erwartet, dass du öfters da drauf bist.
Nee. Also in der ARD-Mediathek jetzt selber nicht. Ich bin schon manchmal in der Tagesschau, gucke ich mir häufiger an, aber ja, genau. Ich bin der Nachrichtensprecher.
Er moderiert das Wetter.
Er spricht jetzt.
Und warum wir heute über die ARD-Mediathek reden, das hört ihr jetzt.
Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
Jetzt spricht der Vater.
Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt.
Zahl.
Und zu guter Letzt Mirko. Unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
Hallo, und das bin ich. Und heute haben wir zwei Gäste direkt. Einer ist uns digital zugeschaltet und einer sitzt tatsächlich bei uns im Studio. Und zwar digital ist Benjamin Gutsche zu uns zu, ja, wie sagt man das
eigentlich?
Zugeschaltet. Aus Berlin, wo es angeblich stürmt und schneit und alles, was man sich sonst so vorstellen kann. Er ist schwuler Filmregisseur und Drehbuchautor, in diesem Fall auch. Und vor uns sitzt ARD De Ghetto, ja, Christoph Pellander, richtig ausgesprochen?
Voll richtig.
Ja, guck mal, der so ein bisschen auch mitverantwortlich für dieses Projekt ist, worüber wir jetzt reden, nämlich All You Need. Mhm. Wenn man jetzt All You Need hört, dann kann man sich da erstmal noch nicht so viel drunter vorstellen, glaube ich.
Ist eine schwule neue Serie.
Ja. Was, so. Wie würdet ihr das in ein paar Sätzen erklären, jemandem, was das ist?
Ich wollte gerade sagen, ist eine schwule Serie, trifft schon mal ziemlich gut auf den Punkt. tatsächlich geht es in 5 Folgen, also ca. 25 Minuten, um einen Freundeskreis in Berlin, in der Mutterstadt. Und wir erzählen zwei Pärchen. Eins, was sich schon länger kennt, was jetzt auch zusammenzieht. Und eins, was sich gerade erst durch einen One-Night-Stand in einem Club kennenlernt. Und diese beiden Pärchen stehen plötzlich vor größeren Problemen und Konflikten, weil das eine Pärchen, was ich gerade erst kennengelernt habe, merkt irgendwann, oh shit, vielleicht haben wir mir da ein bisschen was überstürzt und wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so gut. Und das andere Pärchen, das zieht zusammen. Und wie man das so kennt beim Zusammenzug beim ersten Mal, auch da treten dann plötzlich neue Konflikte auf. Und grundsätzlich ist es ja auch so in Berlin, die Verlockungen sind ja an jeder Ecke, auch für schwule Pärchen. Und das ist so, glaube ich, grob die Zusammenfassung unserer kleinen Same-Sex in the City-Serie, die wir hier gedreht haben.
Same-Sex in the City, finde ich eine großartige Bewerbung für die Serie, ehrlicherweise. Ich habe heute tatsächlich auch reingeguckt und bin tatsächlich positiv überrascht gewesen, weil es gab ja im Vorhinein durchaus auch Kritik an dieser Sendung, ohne dass sie jemand gesehen hätte im Vorhinein. Denn du wirst immer zitiert mit, wir haben das Jahr 2020 und noch immer werden in deutschen Fernsehen Charaktere aus der LGBTQI-Community hauptsächlich als Nebenfiguren erzählt. Ich freue mich, dies mit All You Need ändern zu können und das ist hoffentlich nur der Anfang. Und jetzt kam dann der in Anführungszeichen Super-GAU und
wir waren nicht die Hauptrollen.
Wir waren nicht die Hauptrollen, auch wenn man das erwartet hätte, aber es waren dann 4 heterosexuelle Schauspieler als Hauptrollen besetzt. Jetzt werden queere Menschen dann ja doch wieder als Nebendarsteller oder Nebenfiguren gemacht oder wieder zu Nebenfiguren gemacht. Was ist da schiefgelaufen?
Na, also zunächst einmal, mein Zitat bezog sich auf die Tatsache von fiktionalen Charakteren. Und ich glaube, da haben wir die tatsächlich mit 4 schwulen Männern in den Mittelpunkt gestellt. Und was die Sexualität der Schauspieler angeht, das hat, glaube ich, auch Maren Kreumann so wunderbar zusammengefasst in einem Interview dieses Jahr, die gesagt hat, man ist so lange heterosexuell, bis man sich eben outet. Damit will ich jetzt keine Gerüchte in den Raum stellen, aber es ist ja tatsächlich so, dass Schauspieler dementsprechend natürlich sich outen müssen, um natürlich auch auf dem Radar für queere Rollen letztendlich zu gelangen. Und bei uns ist es einfach so gewesen, es gab ja dieses Jahr zum Beispiel dieses Act-Out-Manifest, wahnsinnig toll, wahnsinnig super Aufschlag, wo es darum ging, dass ja eigentlich alle Schauspieler alles spielen können, solange sie denn alles spielen dürfen. Und das ist leider in der deutschen Filmbranche und Fernsehbranche noch nicht der Fall gewesen. Und ich als Regisseur gehe natürlich in ein Casting rein und beurteile natürlich, ich sage jetzt mal, das Talent, das Spielerische, weil darum geht es mir natürlich als Regisseur und auch die Chemie untereinander. Und es gibt ja in Deutschland auch Gesetze, die verbieten, nach einer sexuellen Orientierung zu fragen. Das heißt, da konnte ich natürlich so nicht rangehen. Hatte das aber natürlich auf dem Schirm. Man hat es ja auch durch, ich sage jetzt mal, internationale Serien ja auch mitbekommen. Es gibt ja zum Beispiel die neue Serie It's a Sin aus Großbritannien, die ja wirklich komplett queer besetzt hat. Das heißt, unser Wunsch war natürlich da gewesen, auch wirklich in den Hauptrollen queere, geoutete Schauspieler zu finden. Nun ist es so gewesen, ich kannte aus dem privaten Umfeld natürlich auch ein paar queere Schauspieler, die ich natürlich auch angefragt habe. Und da muss man einfach auch sagen, auch da gibt es entweder natürlich Terminschwierigkeiten, weil wir natürlich auch einen festgelegten Drehzeitraum hatten, andersrum aber auch teilweise, und das hat ja das Act-Out-Manifest auch gezeigt, Berührungspunkte, eine schwule Rolle zu spielen, weil man da sehr schnell in einer Schublade landen kann und das dann plötzlich heißt von wegen, naja, eine heterosexuelle Rolle würde ich dir anschließend aber nicht mehr abnehmen, was natürlich auch, das wissen wir alle hier, großer Bullshit ist. Ich meine, wir müssen ja bloß mal zu How I Met Your Mother schauen und Neil Patrick Harris, der den größten Womanizer dieser Erden gespielt hat, dass es auch anders möglich ist und dass das Publikum das schon abnimmt. Aber auch da nochmal eine kleine Anekdote, weil ich natürlich auch wusste, dass wir, beziehungsweise ich auch unbedingt wollte, dass wir schwule Schauspieler besetzen. Das haben wir auch getan. Also wir haben ja auch wirklich Episodenrollen. Da ist der Matthias Freihof zum Beispiel drin, der damals schon in Coming Out mitgespielt hat. Wir haben den Martin Bruchmann als Schauspieler gewonnen für eine Episodenrolle. Hier ist es halt einfach so gewesen, dass wirklich nach dem Casting teilweise, ich war mit meiner Produzentin zusammen, Nathalie Kuliabor, und wir haben dann wirklich auf Instagram teilweise den Schauspielern nachgefolgt und geschaut, wem die denn folgen. Sind da gemeinsame Freunde dabei, was eventuell etwas erzählen würden? Folgen die irgendwie Grindr-Memes oder sowas? Also der Wunsch war natürlich da gewesen von Anfang an. Und das hat jetzt aber leider so nicht geklappt, weil es natürlich auch kein, ich sag jetzt mal, schauspielqueeres Register gab in Deutschland. Und das ist ja mit dem Act-Out-Manifest, hat sich das ja jetzt Gott sei Dank auch geändert, was die Tatsache angeht.
Du hast es jetzt gerade mal so angesprochen, es ist irgendwie schwierig, queere Schauspieler zu finden. Hat sich das, also für Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wie so ein Casting-Prozess funktioniert, hätte man nicht einfach fragen können, laut an irgendeine Glocke schreiben können, hey, kommt doch bitte alle queere Schauspieler, die es so in Deutschland gibt, kommt doch mal zu uns, wir wollen euch gerne suchen. Wie funktioniert denn so ein Casting-Prozess?
unter anderem natürlich auch so, und das haben wir zum Beispiel gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt die Queer Media Society, die ist noch relativ frisch, die wurde vor 2 Jahren gegründet, wo sich so queere Medienschaffenden aus allen Bereichen, aus Print, aus Journalismus, aus Fernsehen, Film zusammengetan haben. Und da sind wir auch konkret reingegangen mit den Anfragen. Und da habe ich, wie gesagt, auch wirklich Schauspieler gefunden. Nun ist es aber so gewesen, ich habe ja die Bücher damals geschrieben, ohne bestimmte Schauspieler im Kopf zu haben. Und ich als Regisseur muss natürlich auch mal ein bisschen drauf aufpassen, dass die Rollen, die ich besetze, natürlich auch vor der Kamera dann funktionieren. Und da ist natürlich der schwule Aspekt einer Rolle ja letztendlich nur ein Aspekt von vielen. Es geht, kommt ja noch um viel mehr, ne, was den Humor angeht, was Timing angeht, letztendlich was die Chemie mit den anderen Schauspielern angeht. Und auf all das habe ich natürlich auch zu achten, weil ich natürlich nicht möchte, dass ich jetzt zwar am Ende dann vielleicht einen queeren Schauspieler besetze, aber die Rolle ihm überhaupt nicht abgenommen wird, weil letztendlich die anderen Faktoren da leider nicht so ausschlaggebend gewesen sind oder funktioniert haben. Und so funktioniert halt so ein Casting-Prozess tatsächlich. Und ich kann auch dazu nochmal sagen, wir hatten sogar auch zwischenzeitlich die Agenturen angefragt. Das war, wie gesagt, ein Jahr vor Act Out. Ob sie uns dann auch unter der Hand mal so ein paar queere Schauspieler vermitteln könnten und sowas. Und ihr glaubt nicht, was wir da tatsächlich auch für Antworten bekommen haben, weil ich verstehe es ja auch grundsätzlich. Eine sexuelle Orientierung sollte bei Talent eigentlich keine Rolle spielen. Das war die Antwort, die wir bekommen haben. Das heißt, auch wir standen da irgendwann vor einer Mauer. Aber ich muss Blick sagen auch, ich muss mich daran messen lassen, wie gut funktionieren die Schauspieler natürlich dann vor der Kamera in ihren Rollen. Und wie gesagt, der schwule Faktor sozusagen ist ja nur ein Aspekt eines Charakters. Und das war mir halt wahnsinnig wichtig bei der Besetzung.
Wenn ich ja noch was ergänzen darf an der Stelle, es ist ja so, dass wir mit dem Benjamin und der Nathalie als Produzentin da offen drüber geredet haben, dass wir uns schwer tun, schwule Schauspieler zu finden, weil das ja unser Ziel auch war. Und irgendwann habe ich aufgehört zu fragen, kriegen wir sie eigentlich oder kriegen wir sie nicht? Und wir haben nur noch die Bilder sprechen lassen. Und Benjamin hat die einzelnen Jungs gecastet in einem Konstellationscasting. Und mir war es auch am Ende egal. Ist er jetzt schwul oder hetero? Ich habe nicht gefragt. Ich wollte es gar nicht wissen. Ehrlich gesagt habe ich sogar gedacht, dass sie es sind. Denn ihr habt ja ein bisschen reingeguckt. Und das ist ja, die werden ja sehr intim an den einzelnen Stellen. Und die machen das wirklich sehr authentisch. Und wer es am Ende jetzt ist, ist auch nach außen egal. Und wir haben 4 tolle Jungs und mit unserer Rolle Sarina auch noch ein tolles Mädel gefunden. Wir werden sicherlich darüber reden, wenn wir über die Zukunft sprechen, wie wir uns noch diverser aufstellen können. Unser Ziel wird es auch dann sein, schwule oder queere Darsteller zu finden. Ich glaube, es wird leichter in der Zukunft. Im letzten Jahr haben wir echt Hürden erlebt.
Ich setze mich da wahrscheinlich so ein bisschen in die Nässe. Ich habe diese Diskussion von Anfang an eh nicht richtig verstanden, dass sich da alle aufgeregt haben. Ich fand es gar nicht schlimm, dass es keine schwulen Schauspieler waren.
Ich kann mich ein bisschen anschließen.
Weil für mich war das auch so, ja, hey, ist doch, also alleine, also sind ja schwule Macher dabei. So, das ist ja schon mal etwas. Und wenn ja, ist ja auch so. Und
richtig wenn, aber, schwuler Macher.
Ja, aber wenn halt die Schauspieler gut Schauspielern und das Heteros sind, also ich glaube, am Ende hätte man sich auch beschwert, wenn es einfach Klischeeschwuchteln wieder gewesen wären. Und jetzt klar, dass man wieder die Schwuchtel nehmen muss. So, deswegen, das ist ja einfach so. Deswegen finde ich es gar nicht schlimm, dass es Hetero-Schauspieler sind, sondern dann muss man sagen, einfach Chapeau, geil, dass sie so eine Leistung vollbracht haben. Und dann, ja, schade, dass es keine schwulen Schauspieler gab, der so eine gute Leistung verbracht hat.
Jetzt haben wir Micha hier von der Kette gelassen, ne?
Ja, ich bin ja froh, dass Micha da ist.
Sorry. Nee, aber ich sehe das ähnlich und habe auch nicht ganz so nachvollziehen. Also klar, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen und ich verstehe auch, warum so viel Aufschrei dann wieder herrscht. Aber grundsätzlich finde ich auch, und das war das, was ich eigentlich so im Hinterkopf hatte, war eigentlich das, was jetzt in dieser Begründung gerade stattgefunden hat. Ne? Und deswegen sehe ich das auch nicht ganz so streng, aber jetzt überlassen wir das Feld mal Mirko.
Ach so, ich möchte da kurz mal was zu sagen, bevor ich jetzt wieder hier als der große Kritikmensch geoutet werde. Ich finde es ja erstmal großartig, dass es so eine Serie überhaupt gibt und ich meine, es hat lange genug gedauert in Großbritannien oder in den USA gibt sowas ja schon seit, ich würde sagen, Jahren, dass immer wieder queerer Content gemacht wird. Ja. Und, ja, queeres Volk. Ich meine, da war ich jung auf jeden Fall.
Ja, 25 Jahre her.
Ja, krass. Und dementsprechend ist das eigentlich ja schon mal sehr, sehr gut, dass es jetzt soweit ist. Jetzt kommen hier Hunde.
Lars bellt deine Hunde im anderen Raum ein, deswegen bellt er. Wie schlecht er mit Tieren umgeht, will ich mal kurz erwähnen.
Ja. Naja, aber tatsächlich hatte ich am Anfang so ein bisschen Probleme damit oder ich hab mich da ein bisschen schwierig mitgetan, weil ich vor allen Dingen
womit jetzt?
Dass es keinen schwulen Hauptdarsteller gibt, weil ich mir so ein bisschen gewünscht habe, dass da die auch queere Sichtbarkeit herrscht in einer Form und auch Identifikationsfiguren geschaffen werden, die halt vorher nicht da waren. Also queere Schauspieler oder ich meine, Lars ist ja jetzt ein gutes Beispiel, er ist halt Reality-TV-Star, nenne ich es mal so.
Hi!
Aber es ist,
steht auf seiner Visitenkarte.
Aber es sind halt, genau so schreibe ich es auf deine Visitenkarte draufgeschrieben. Aber es ist halt, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so sexy wie ein Schauspieler, aber natürlich ist er schwul und das in der Öffentlichkeit und das hat schon was gemacht und Leute haben das wahrgenommen. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass es auch queere Schauspieler gibt, die quasi da in den Mittelpunkt gestellt werden können und somit auch Identifikationsfiguren für junge, schwule Menschen sein können.
Aber weißt du was, wir auch. Also und zwar alles das, was du jetzt sagst, haben wir ja auch im Vorfeld besprochen. Und irgendwann rückt der Dreh nahe und irgendwann muss die Produktion stehen und irgendwann müssen Verträge geschlossen werden. Und dann haben wir die vier Jungs genommen, die wir am besten fanden und haben auch wirklich nicht mehr gefragt, wen liebt ihr denn zu Hause?
Ja. Ich verstehe das total. Also ich verstehe die ganze Problematik auch, dass das gar nicht oft daran liegt, dass man es nicht will, sondern dass es auch manchmal einfach schwer ist oder nicht funktioniert in dem Moment. Ich hoffe, dass nach der Act-Out-Kampagne es noch ein paar mehr Leute gibt, die da Bock drauf hätten. Wäre es denn zum Beispiel jetzt mal für eine zweite Staffel, falls es die geben sollte, ab seit Freitag übrigens, könnt ihr das in der ARD Mediathek gucken, falls es eine zweite Staffel geben sollte, wäre es denn eine Überlegung, dass ihr da noch eine Hauptrolle irgendwie reinschreibt, die dann tatsächlich auch queer besetzt wird?
Es sind ja zwei Fragen. Also,
ja, okay, Entschuldigung.
Ich teile jetzt mal die Frage. Der Benjamin nimmt den hinteren Part, nämlich...
die Schwuchtel immer. Den hinteren Part.
Das sind jetzt die Leute vom ARD, kein Ding.
So, Benjamin, du antwortest auf die Frage, wie es mit den Figuren aussieht und ich antworte auf die Frage bezüglich der zweiten Staffel. Denn das Schöne ist, dass wir schon vor drei Monaten gesagt haben, wir machen auf jeden Fall eine zweite Staffel, bevor quasi jetzt die erste ausgestrahlt wird. Nicht nur, weil wir so angetan vom Ergebnis waren, sondern weil es auch das richtige Zeichen ist. Wir glauben an die Serie, wir glauben auch an den Erfolg der Serie in der Mediathek ab Freitag. Und damit die Zuschauer, und ich bin ja auch nicht nur Programmmacher, sondern auch Zuschauer, und ich bin immer sehr frustriert, wenn die zweite Staffel Jahre auf sich warten lässt. Ja. Die kommt schon Anfang nächsten Jahres, quasi in einem Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr knapp noch nach Ausstrahlung der ersten, darf man fast mit der zweiten rechnen. Und wie es inhaltlich dort dann, wie wir da aufgestellt sind, was die Figuren angeht, da ist, glaube ich, der Autor und der Regisseur der bessere Antwortgeber.
Genau, ich meine, ich kann jetzt nicht spoilern, wir sind auch noch mitten im Drehbuchprozess, aber um das aufzugreifen von eben, ja, na klar, also das ist ja das, was wir auch gemeint haben mit diesem Act-Out-Manifest, was natürlich auch einfach nochmal nicht nur die Debatte angestoßen hat, sondern, glaube ich, auch für uns weitere Türen öffnet. Und wir hatten immer vor, dass wir natürlich mit weiteren Staffeln und weiteren Folgen dann auch den Kosmos unserer Erzählung erweitern und das auch in den Figuren. Und wir wollen definitiv dann auch queer besetzen. Das ist, wie gesagt, jetzt für uns auch ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, dadurch, dass es auch dieses Act-Out-Manifest gibt und auch bei der Queer Media Society nochmals mehr Schauspieler sich auch dazu bekannt haben, letztendlich zu ihrer Sexualität. Und wie gesagt, also meine Sympathien sind da auch voll. Ich sage jetzt mal bei dir, Mirko, sorry, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wer hier wer ist. Weil ich das komplett verstehe. Ich sage dazu nur auch immer wieder, was man auch nicht vergessen darf, wir haben eine schwarze Hauptfigur. Ich glaube, auch das ist etwas, ich sage jetzt leider auch hier in Deutschland immer noch besonders, wir haben einen Deutsch-Iraner als Hauptfigur. Wir haben einen Dänen, der mit Akzent leicht spricht, ohne dass wir es aber erklären, dass er aus Dänemark kommt, um damit auch irgendwie Birgit aus Königs Wusterhausen irgendwie zu erklären, warum er denn so spricht. Und wir haben mit Frédéric Brossier auch noch einen Deutsch-Franzosen. Also wir haben tatsächlich, was, glaube ich, die diverse Besetzung angeht, da auch schon sehr viel geleistet in der ersten Staffel. Und wir werden aber bei einer zweiten definitiv da auch nochmal die Schippe drauflegen, weil das auch unser Wunsch von Anfang an gewesen ist und den wollen wir auch umsetzen.
Ich meine, wie toll wäre es, wenn in der zweiten Staffel so ein Podcast mit dabei wäre, ganz und ehrlich zum Beispiel. Das wäre richtig zeitgemäß.
Ja, ja, ja. Jetzt hab ich ja jetzt mal die Frage, also, jetzt habe ich ja eben da auch mal genauest, also eben ist gut, einige Stunden mit verbracht, zumindest da jetzt auch schon reinzugucken. Und ich bin auf jeden Fall so begeistert, dass ich auf jeden Fall nach dieser Aufnahme noch zu Ende gucken muss. Ich suchte es heute durch. Jetzt seid ihr ja schon ordentlich unterwegs in der Serie, ne? Also es ist ja auf jeden Fall, jetzt am Anfang war auch noch so die Frage, warum kommen die jetzt zu uns, zu Schwanz und Ehrlich? Und ne, wir möchten euch auch Fragen stellen und wieso traut ihr euch das von der ARD sozusagen?
Wieso trauen wir uns zu euch?
Genau, das war so das Ding. Und jetzt wurde es mir klar, nachdem ich es gesehen habe, weil es findet sehr viel Sex drin statt. Und meine Frage ist, was für ein Kampf war das bitte im Sender, um diese Serie zu platzieren. War es ein Kampf oder war es gar kein Kampf?
Nee, das war ja das Gegenteil vom Kampf, denn wir waren ja diejenigen, die die Serie machen wollten. Also
eigentlich. Aber bis zum, ich sag mal so, war es direkt das, als ihr irgendwann, wann seid ihr mit der Idee um die Ecke gekommen?
Im Januar, Februar 2020 habe ich den Benjamin, den ich aus einem anderen Projekt aus der Zeit beim Norddeutschen Rundfunk kannte, angeschrieben per WhatsApp, ob er Lust hätte, für die ARD Mediathek eine Serie zu entwickeln, in der es um Liebe, Vertrauen, Freundschaft geht. Und dann hat er gesagt, ja, hätte ich voll Lust zu, wollen wir uns mal treffen? Und dann war die zweite, meine Antwort, ja, können wir gerne machen, aber es soll eine schwule Serie sein. Und dann hat er noch größere Lust gehabt, dann haben wir uns in Berlin getroffen, in einem Café, damals konnte man noch frühstücken im Café und das war im Januar, Benjamin, glaube ich, und im Februar war Berlinale, dann haben wir uns mit der Natalie Cudiabo getroffen, die ja Produzentin dieser Serie ist die ich als wirklich sehr, sehr starke Partnerin kenne und Benjamin kennt sie auch sehr gut, die haben schon erfolgreich bei einer anderen Serie für einen Konkurrenzsender, den wir nicht benennen müssen, gearbeitet, aber da konnte man auch sehen, dass das ein gutes Gespann ist. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, lasst uns bitte diese Serie machen. Und wir haben ganz früh gesagt, lasst uns die Serie nicht machen für das Stammpublikum des Ersten der ARD, 60+. Nathalie sagt an der Stelle immer für Tante Erna aus Wanne-Eickel, ja, oder Oma Erna aus Wanne-Eickel, sondern für die Community und für die Millennials und für die, die wir eigentlich im Ersten gar nicht mehr als Zuschauer haben. Und das ist die Gruppe 30 bis 50 oder vielleicht sogar 25 bis 40, ja. 25 bis 50. Und uns war auch klar, dass das andere Erzählmuster braucht und dass wir im Zweifel auch eine FSK 16 bekommen, weil wir das zeigen wollten, wo früher weggeschwenkt wurde. Ich war früher mal Redakteur für Verbotene Liebe und es war eine tägliche Serie im Ersten und ich werde nie vergessen, dass es dort eine Szene gab, damals sprachen wir immer vom Cliffhanger, in der zwei Männer sich küssen mussten. Und es gab tatsächlich Regionen in Deutschland, die diese Szene rausgeschnitten haben. Die wurde im Vorabend nicht gesendet.
Wow.
Und das ist noch gar nicht so lange her. Und das immer noch vor Augen war für mich als Sender verantwortlich, aber auch für Benjamin als Autor und Regisseur von Anfang an klar, wir gehen hier in die Vollen und wir schwenken nicht weg und Themen wie Prep oder Bär oder was auch immer, die werden halt benannt. Wer sie nicht versteht, der kann es googeln oder kann irgendwie Oma aus Tante Erna aus Wanne Eickel fragen. Ja. Und wer es versteht, der bekommt so beiläufig mit, wie es auch in der Szene besprochen wird. Und dementsprechend sind die Dialoge wahnsinnig authentisch. So geht es mir zumindest, wenn ich's betrachte. Die Szene wird authentisch dargestellt und wir haben Figuren, wie man sie eigentlich aus dem Leben kennt und Konflikte, wie man sie aus dem Leben kennt. Und für uns war von Anfang an klar, wenn, dann gehen wir in die Vollen und werden vielleicht auch ein bisschen provozieren. Aber dieses Projekt ist auch ein bisschen Marketing für die ARD Mediathek. Du warst heute noch drauf. Du warst auch heute noch drauf. Ihr seid irgendwie alle täglich drauf. Aber es ist ja schon so, dass die Mediathek eher eine Bibliothek ist von dem, was so sonst läuft. Und wenn ich was verpasst habe, dann gehe ich da rein und ich krieg's nochmal. Diese Serie ist jetzt für die Mediathek gemacht, sie soll die Leute in die Mediathek locken und deshalb darf sie auch ein bisschen anecken und ein bisschen bunter sein, ein bisschen schriller sein.
Es ist halt cool, man merkt es halt dann vermutlich, man merkt, dass die auch, also die Serie für Schwule auch gemacht ist, von Schwulen gemacht. Meine Frage ist aber, wie hoch stehen die Chancen, denn da haben wir ja auch Erfahrungen gemacht mit Prinz Charming, was ja damals so, es war auch erst auf TV Now zu sehen, wie hoch stehen die Chancen, dass es im Free TV kommt, also dass man aufs Erste irgendwann sehen könnte?
Na, die Frage ist ja, wie wichtig ist es, dass es im Ersten läuft? Also wir haben uns auch mit der Frage lang auseinandergesetzt, es war von Anfang an klar, eine Serie für die Mediathek, um die ARD-Mediathek zu stärken. Wir haben eine Serienoffensive bei uns in der ARD und die bedeutet, wir nehmen Geld in die Hand, wir machen Projekte, wir machen Serien für die Mediathek, um die Leute zurückzugewinnen, die eigentlich gar nicht mehr ARD schauen. Und daher war uns auch wichtig, dass die Premiere in der Mediathek ist. Wir laufen in der Diversitätswoche knapp 10 Tage später auf One. Und wir hatten auch tatsächlich kurz überlegt, ob wir nach dem ESC zum Beispiel mal laufen, weil da das junge Publikum auch da ist. Aber dann wären wir um 1.30 Uhr nachts gewesen. Dann hätte man uns auch gesagt, naja, im Nachtprogramm im Ersten zeigen sie es, aber sonst nicht. Und unser Senderschema im Ersten ist nicht so leicht, als dass man mal eben 6x25 Minuten da reinpressen kann. Es ist meistens 90 Minuten, vielleicht mal 45 Minuten bei den Serien, aber das passt nicht so richtig da rein. Und dementsprechend war es auch gar nicht unser Ziel, im Ersten zu laufen, weil wir, was Formatierung anging, also Serienlänge, Folgenlänge, aber auch, wie gesagt, Inhalte, ne? Wenn wir das um 20.15 Uhr spielen wollten, zur Hauptsendezeit, wussten wir unterwegs auf unserer Reise nicht, ob die Bilderjugend den Jugendschutz überstehen. Und es war auch, ich sag mal, eine
War auch knapp dran.
Ein knappes vorbei. Höschen, ja. Um mal im Bild zu bleiben.
Ja. Das ist ein sehr knappes Höschen.
Ganz knappes Höschen. Aber auch hier bin ich auch sehr dankbar den Kolleginnen und Kollegen aus der ARD, die uns da beraten haben. Ich weiß nicht, ob sie ein Auge zugedrückt haben, aber sie wissen auch um den Wert solch einer Serie. Sie wissen auch, dass sowas gemacht werden muss. Und keiner vermutet das, dass das mit uns nach Hause geht. Man würde das vielleicht wirklich bei TV Now oder was vermuten, aber es ist in der ARD. Es wird auch mal im ersten vielleicht laufen, hat aber für uns keine Priorität.
Ja. Sieht übrigens auch nicht aus wie unbedingt eine typische ARD-Sendung.
Nee, das Bild ist
mega schön, das möchte ich an dieser Stelle sagen, und es ist wahnsinnig schön geschnitten. Ich bin ein großer Fan. Aber lass uns doch mal ein bisschen inhaltlich über das reden, was wir da sehen, weil wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was drumherum passiert, aber eigentlich ist ja das Spannendste, was da drin in dieser Sendung passiert. Und eigentlich ein Satz ist mir von vornherein im Kopf geblieben, und das ist: Wir sollten alle mehr feiern, flirten und ficken. Und meine Frage ist, ist das eigentlich das, was ihr gerne weiterbringen wollt an die Leute oder weitergeben wollt? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Warum? Was ist da das wichtigste Bild, was ihr den Leuten vermitteln möchtet?
Da kann ich ja vielleicht was dazu sagen. Das ist ja der Lebo, der das sagt. Bei ihm vorgeworfen wird, den Klischee-Schwulen zu bedienen, der die ganze Zeit nur feiern geht, flirtet und fickt. Und mir war es so wahnsinnig wichtig, dass er das auch ausspricht und sagt, und wie denn, geht doch mehr feiern, flirten, ficken. Die Welt wäre ein besserer Ort, weil darum geht's ja letztendlich. Ich glaube, die sind alle halt noch wahnsinnig, ich sag jetzt mal, schambehaftet, was das natürlich auch angeht, was ich sag jetzt mal, deswegen gibt's ja zum Beispiel auch euren Podcast, oder warum man sich ja auch in diesem Safe Space so wahnsinnig wohlfühlt, weil man darüber reden kann, was man sonst, ich sag jetzt mal, in einer heteronormativen Gesellschaft eher mal schön unter den Teppich kehrt. Und mir war es so wahnsinnig wichtig, dass man mit diesem positiven Gefühl auch rausgeht, dass jeder doch das machen kann, was er gerne machen möchte, solange das auf eine Gegenseitigkeit beruht. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass ein Lebo halt das rausruft, weil das einfach bedeutet, ey, wenigstens kümmere ich mich nicht drum, irgendwie andere Leute zu schlagen oder zu beleidigen, weil ich feier, flirte, ficke, das ist was Positives für mich. Und das war mir halt wahnsinnig wichtig in dem Augenblick. Ist jetzt nichts, wo ich sage, irgendwie so, das muss ich jetzt aus meinem Privatleben unbedingt in die Serie unterbringen, sondern es kam wirklich aus der Figur heraus, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen.
Wie viel Privatleben steckt in der Serie?
Natürlich ist da schon so einiges eingeflossen. Ich hatte auch zu Christoph damals gesagt, dass ich die Serie natürlich gerne in Berlin spielen lassen möchte. Ich bin zum Beispiel selber in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Luckenwalde. Die hatten bloß 18.000 Einwohner. Wie sagt man mal so schön, I was the only gay in the village. Und natürlich war der Umzug nach Berlin dann etwas Besonderes. Und auch das Nachtleben kennenzulernen und zu merken, oh, da sind noch viel mehr Schwule da draußen, die mich auch mal angucken. Das ist ja auch mal ganz schön. Und natürlich habe ich es in meinen 20ern auch ein bisschen krachen lassen. Da sind natürlich so hier und da ein paar Erfahrungen eingeflossen, aber natürlich auch fiktionalisiert. Und ein paar Geschichten habe ich aus meinem Bekanntenkreis geklaut, die sich hoffentlich dann auch nicht wiedererkennen, wenn sie das sehen.
Aber ich weiß nicht, wie es bei dir, Benjamin, ist. Bei mir machen sich schon ein paar Ex-Freunde gerade Sorgen, tatsächlich, dass da Geschichten verwendet werden. Aber ich habe auch noch keinen beruhigt.
Das ist gut, ja. Die Spannung halten.
So machen wir es auch immer.
Ich fand die Saunaszene, da haben eben Mirko und ich nämlich noch drüber gesprochen, bevor es hier losging.
Schön im Boiler.
Weil Mirko meinte, also in der Sauna habe ich noch nie gesehen, dass die da so frei rumstanden. Da habe ich zu ihm gesagt, dann warst du nicht in der richtigen Sauna, weil ich war ja, bevor ich in dieser Beziehung war, bevor ich da drin war,
stopp. Also in ihm warst du in der Beziehung.
Ich in dieser Beziehung war, in der ich jetzt bin, war es ja so, dass ich ja schon auch gerne Saunagänger war. Und da habe ich genau das, was da zu sehen war, auch oft genug erlebt.
Ich war tatsächlich überrascht, weil ich dachte so, Mensch, die stehen da alle mitten im Raum und knutschen und vögeln und so. Und
das war der Sauna.
Vielleicht war ich einfach in der falschen Sauna.
Oder
vielleicht
zum falschen Tag.
Aber ist es nicht toll, dass wir mal in der Sauna sind, ne? Ich glaube, da wurde so noch nie gedreht. Ich glaube auch nicht.
Vor allen Dingen nicht in der
Und das der fand, ich, fand ich auch toll. Der Benjamin hat wirklich in Locations gedreht, also in Berlin, die man kennt, in echten Locations.
Das eine war doch auch das Schwutz, oder?
Korrekt. Völlig richtig. Und im Axel-Hotel waren wir und die haben auch alle mitgemacht und haben teilweise zum ersten Mal auch ein Produktionsteam reingelassen. Also die Community hat uns da auch echt toll unterstützt.
Genau, beim Boiler muss man, glaube ich, dazu sagen, der schwule Club, die haben zum ersten Mal ein professionelles Filmteam reingelassen, weil da unten standen natürlich schon einige Kameras. Aber ich glaube nicht das, was in der ARD-Mediathek laufen würde.
Sag das mal nicht, ich habe mich schon angemeldet.
Hashtag OnlyFans, sage ich mal so. Was ist denn euer legendärster Abend? Also ich meine, viele Abende werden ja in der Sendung jetzt nochmal Revue passiert und vor allen Dingen passieren ja auch viele Dinge. Ich will jetzt nichts spoilern, deshalb sage ich nicht, was passiert. Aber was ist denn so euer legendärster Berlin-Abend gewesen?
Das möchte ich gern von Christoph hören, weil ich kenne ihn auch bloß als Kollegen. Bisher bin sehr gespannt auf seine private Geschichte.
Hol die Versauteste
ja,
raus.
Ich bin ja vor allen Dingen als ARD-Vertreter hier, ein legendärer ARD-Abend. Also stopp, ich bin ja kein Berliner. Wenn du jetzt eine Berliner Geschichte haben möchtest von mir,
du kannst auch einfach dünn. Ja, achso, gibt's nur eine. Dann kannst du auch gerne die eine erzählen. Ansonsten, wenn es noch mehr
aber gibt. Eigentlich rastet man doch immer völlig aus, wenn man nicht aus Berlin kommt. Wenn man dann in Berlin ist, dann ist doch eigentlich, da kommt man nicht mal lieben zurück in
der Regel. Ich bin vom Herzen Rheinländer tatsächlich und werde das auch immer bleiben, habe auch mal ein halbes Jahr in Berlin gewohnt. Aber wenn du jetzt wirklich nach legendärsten Abenden fragst, wo wir im Mai sind, ich hatte mal das Glück, dass ich eine wahnsinnige Terrasse hier in der Kölner Innenstadt mit 120 Quadratmetern hatte und wir immer den Tanz in den Mai dort gefeiert haben. Legendäre Partys, muss man sagen, am 1. oder am 30.04. war es ja dann beim Tanz in den Mai, die ich natürlich gerade zur jetzigen Zeit sehr misse.
Das war jetzt die harmlose diplomatische Antwort.
Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung.
Aber dann wollen wir jetzt
von nächstes Jahr sind wir dann dabei.
Dann möchten wir jetzt vom richtigen Berliner eine Geschichte hören.
Ich auch.
Die aufregendste Geschichte, die kriege ich auch bis noch bruchstückhaft zusammen, aber tatsächlich hat man natürlich früher irgendwie wahnsinnig viel Barhopping gemacht und Clubhopping, soweit, dass man auch irgendwann das Portemonnaie leer vorgefunden hat und dann die Zeche prellen wollte, wo dann der Barkellner einem hinterhergerannt ist und man sich damit rausgeredet hat, dass man nur zum nächsten Automaten rennen wollte. Und tatsächlich war das so, dass wir eine Nacht wirklich, da haben wir noch Freunde getroffen und sind wirklich, glaube ich, 2 oder 3 Clubs getingelt und waren vorher schon in 2 oder 3 Bars und am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und eine Freundin von mir, die dabei war, hat ihre Tasche nicht wiedergefunden, wo alles drin war, Portemonnaie, Handy etc. Und das war wirklich, wir fühlten uns wie in so einem Hangover-Film, weil wir dann natürlich durchgehen mussten, wann waren wir wo wurde die Tasche abgestellt. Wir mussten auch zu der Bar zurück, wo wir versucht haben, die Zeche zu prellen, um herauszufinden, ob die Tasche da noch ist, was sehr lustig war. Auf jeden Fall ging das so zu Ende, dass die Tasche natürlich nicht aufgefunden wurde, bis ich abends nach Hause gekommen bin und diese weiße Tasche an meiner Badtür hing, die natürlich auch weiß war den ganzen Tag. Und das ist, glaube ich, so mit einer der, ich sag jetzt mal, wenn auch nicht spektakulärsten, aber doch sehr aufregenden
Geschichten. Klingt auf jeden Fall nach einem netten Berlin-Aufenthalt.
Also so Klassiker, man hat immer so eine Freundin dabei, die entweder eine Jacke sucht, eine Tasche sucht, das ist immer so. Deswegen ist es eigentlich am geilsten, immer im Sommer feiern zu gehen, wenn man keine Garderobe hat, sondern einfach keine Jacken mitnehmen muss und dann ist gut. Geht einfach nackt irgendwo hin, dann kann man nichts vergessen. Das ist am besten.
Ja, so wie Lars das immer macht. Der vergisst einfach dann seine Klamotten.
Und ja, das hatten wir ja erst vor kurzem wieder, die Story. Ne? Also von daher.
Die werde ich auch jedes Mal wieder ausgraben. Jedes Mal.
Ja, ich habe beim Feiern mal meine Hose verloren.
Seine Badehose.
Also, ja, die Hose halt. Ich bin komplett unten ohne.
Und hat einen Philosophen gemacht, ganz nackt. Hat den Leuten was von der Welt erzählt.
Jetzt ist es ja, wir sind ja jetzt quasi aus der Zukunft, beziehungsweise aus der Vergangenheit, weil wir haben ja vor, jetzt, heute ist Dienstag und die Sendung kommt am Freitag und hören tut ihr uns am Sonntag. Das heißt, vor 2 Tagen kam die Sendung online. Aber wie geht's euch jetzt? Seid ihr aufgeregt? Was habt ihr für Gedanken jetzt so kurz, bevor euer Baby dann an die Öffentlichkeit entlassen wird?
Ich glaube, das mit dem Baby trifft es ganz gut. Ich glaube, jede Frau, die irgendwie 10 Monate ein Baby mit sich herumträgt, ist dann irgendwann auch froh, dass die Geburt ansteht und das Baby in die Arme schließen kann. Bei mir ist es echt inzwischen so, mein Kopf ist leer. Die letzten Tage und Wochen waren noch wahnsinnig aufregend und ich bin jetzt einfach wahnsinnig gespannt, wie die Serie natürlich ankommt. Ich erwische mich auch immer wieder selber dabei, als so der Trailer auch veröffentlicht wurde oder die ersten Pressemitteilungen, natürlich die Kommentare durchzulesen. Muss man manchmal aber auch ein bisschen Abstand von nehmen, um sich da nicht teilweise zu hoch oder zu runterreißen zu lassen. Aber ich freue mich auf jeden Fall natürlich jetzt auf die Kritiken und natürlich auch aus meinem Freundeskreis, die Serie noch nicht gesehen haben, was bisher nicht sehr viele mehr sind, weil ich inzwischen, glaube ich, jedem zwischendurch irgendwann mal ein paar Folgen gezeigt habe, wie die Serie denn in der Tat ankommt.
Wie kommt sie denn bei deinen Freunden an bisher?
Gut, also wie gesagt, ich glaube, einige haben halt ein paar Geschichten tatsächlich so ein bisschen auch wiedererkannt, aber das war für mich natürlich einfach auch wahnsinnig wichtig, schon ein Drehbuch schreiben, ne? Weil ich zum Beispiel, um das auch nochmal kurz zu sagen, ich war noch nie in einer Gay-Cruising-Sauna, also das war für mich etwas, was ich tatsächlich erstmal aufgeschrieben habe und wo mir dann aber alle meine Freunde helfen konnten, um mir zu erzählen, wie es denn da unten abläuft und dementsprechend sind wir natürlich wahnsinnig stolz auf die Serie und natürlich auch froh nach, muss man ja einfach sagen, nach so vielen Jahren ohne eine queere Serie in Deutschland, sich endlich mal selber wieder auf dem Bildschirm wiederzufinden mit einer eigenen Geschichte.
Ja, ich kann Benjamin da nur beipflichten. Ich bin ja bei der ARD Digetto und wir sind ein doch recht großer Auftraggeber in Deutschland. Und am Ende des Tages haben wir 100 Premieren im Jahr. Wow. auf dem Bildschirm im ersten, bei Produktionen, für die wir verantwortlich sind. Und da sind immer natürlich Babys bei, für die wir sehr brennen, ob das Babylon Berlin beispielsweise ist, wo man dann über Jahre dran arbeitet. Und es müssen aber gar nicht mal die großen High-End-Serien sein, es können ja auch die kleinen Projekte sein. Und All You Need ist so ein kleineres Projekt, was aber bei uns im Haus gerade auch eine große Welle auslöst. Die ganze ARD versucht zu unterstützen über Print, über Radio. Ihr werdet Werbung für All You Need bei Tinder und Grindr finden. Also das, ich weiß nicht, wann die ARD jemals Geld, Marketinggeld auf diesen Kanälen ausgegeben hat. Wahrscheinlich noch nie. Also es löst etwas aus. Persönlich auch in mir. Ich habe das auch schon meinen Besten gezeigt und die dabei beobachtet, denn das ist ja das Spannende, sie zu beobachten, wie sie reagieren, bei welchen Gags lachen sie, wo feiern sie die Serie. Und das schönste Kompliment war eigentlich irgendwann, dass einer, die mich dann auch geschickt hatte, dann irgendwann schrieb, ich kann nicht mehr weitergucken, weil es mich so berührt. Es gibt diese Szene, es gibt eine sehr berührende Szene am Ende der zweiten Folge, einen sehr tiefsinnigen Moment zwischen unserem Hauptpaar, der dann bei dem Kumpel so viel ausgelöst hat, dass er das einfach nicht mehr weitergucken konnte. Und das sind ja die tollen Komplimente, wenn wir gespiegelt bekommen, dass es echt ist, dass es authentisch ist. Da fliegen keine Autos durch die Luft. Ne? Und da
ist das nur ist andere wie, Dinge.
Da fliegen andere Dinge durch die Luft tatsächlich, ja.
Oder in den Rachen. Aber
auch das, ja.
Auch das. Na, es hat so viel Spaß gemacht, das zu gucken, und deswegen, ich muss jetzt auch wirklich, und ich sag das jetzt hier nicht, weil ich jetzt hier irgendwie Werbung machen will.
Dafür bezahlt, was meinst du?
Ja, nee, sondern mir geht's darum, dass ich sage, ich finde die Serie einfach gut und ich bin sehr gespannt, wenn auch eine zweite Staffel kommt. Mir fehlen jetzt noch 1,5 Folgen und die muss ich mir jetzt gleich reinziehen.
Die gucken wir uns gleich an. Wir gehen aber jetzt gleich noch in die Aftershow-Party. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch kurz da bleiben. Ansonsten herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns hier zu quatschen. All You Need gibt es jetzt. Also ihr könnt jetzt quasi direkt nach
so Folge ARD-Mediathek.
ARD-Mediathek.
Ne? ARD-Mediathek. Ich weiß, ihr kennt es alle wahrscheinlich nicht mehr so, aber genau. Da.
Also ihr kennt es eigentlich nur für den Eurovision Song Contest, wenn ihr wisst, dass ihr einen Livestream machen müsst und alle, die es bisher nicht anders kannten, jetzt könnt ihr nochmal dahin gehen und euch das angucken. Ihr solltet euch überlegen, ob ihr nochmal eine große Werbekampagne zum Eurovision um Eurovision drum bastelt. Aber dann sollten auf jeden Fall alle diese Serie jetzt gucken und gerne dann auch ihre Meinungen teilen, überall, wo man sie teilen kann. Und danke euch, dass ihr da wart.
Vielen Dank, dass ihr kommen
durftet. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.